Herzlich willkommen in der Lösekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 3. August 2008. Das Thema der Predigt lautet Erlösung oder Gottes Virenschutzprogramm für die Gemeinde. Es spricht Pastor Friedmann Burkhardt.
Kennt ihr alle den neuesten SSS? Nicht? Wisst ihr nicht, was SSS bedeutet? Salomes Schaukastensatz. Böse, vergib mir. Ja, weiß jemand, wie der aktuelle SSS heißt? Die meisten planen ihren Urlaub intensiver als ihr Leben. Die meisten planen ihren Urlaub intensiver als ihr Leben. Ich glaube, das habe ich heute Morgen auch gemacht. Ich bin losgefahren, im kurzärmlichen Hemd, habe mir noch ein Freizeithemd eingepackt, aber die Krawatte vergessen. Naja, das hat sich gelöst. Die meisten planen ihren Urlaub intensiver als ihr Leben. Heute geht es um diese kranke Haltung. Das letzte Thema in der Pfingstpredigtreihe Kirche ist E wie Erlösung. Denn die frohe Botschaft, dass die Erlösung durch Jesus Christus uns gegeben ist, bedeutet auch für eine Gemeinschaft Erlösung aus zerstörerischen Mächten. In dem Sinn, sagt Paulus, in einem ganz spezifischen Fall, Christus hat die Gemeinde als seinen Leib erlöst, lebt in dieser Erlösung. Es gibt Krankheiten, die Gemeinden befallen können. Sie werden kraftlos, unfähig, ihre Mission zu verwirklichen. Die Bibel zeigt uns Maßnahmen, die eine Gemeinde von diesem krankmachenden Virus erlösen. Unter dem Titel Erlösung oder Gottes Virenschutz für Gemeinden geht es mir darum, wie erhalten Gemeinden ihre Gesundheit? Wie heilen Gemeinden von Krankheiten, die sie wie schwere Viren befangen halten? An den vergangenen Sonntagen habe ich 4 solche Viren vorgestellt. Heute geht es um einen 5., nämlich, ich möchte es mal so ausdrücken, Desinteresse an Ergebnissen. Desinteresse an Ergebnissen. Es ist eine Haltung, die oft bei Menschen zu finden ist, die ihren Urlaub intensiver planen als ihr Leben. Wie können wir von diesem Virus geheilt werden? Dazu erstens, müht euch um Ergebnisse, um sichtbare Ergebnisse bei der Verwirklichung eurer Mission. Müht euch um sichtbare Ergebnisse bei der Verwirklichung eurer Mission. In einer Woche beginnt die Olympiade. Ich war einigermaßen erstaunt, als ich kürzlich gelesen habe, dass scheinbar 440 deutsche Sportler nach China reisen. Ein Ruderer sagte im Interview, eine Medaille muss das Ziel sein. Diesen Kampfgeist um vorzeigbare Ergebnisse verwendet der Apostel Paulus als ein Bild für die rechte Haltung eines Christen hinsichtlich der Mission der Gemeinde. In der Leidenschaft eines Wettkämpfers schreibt Paulus über seine Lebenseinstellung, nicht, dass ich schon ergriffen hätte oder vollkommen sei, aber ich jage ihm nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Ich vergesse, was da hinten ist, ich strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung in Jesus Christus. Dass für Paulus diese Einstellung nicht nur Kür eines Missionars ist, sondern er diese Einstellung von einem jeden fordert, macht er einmal bewusst, als er über seinen missionarischen Lebensstil spricht und fragt, Wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis. Und dann sagt er, lauft so, dass ihr ihn empfangt. Und das heißt, müht euch um sichtbare Ergebnisse bei der Verwirklichung eurer Mission. Jesus lehrt uns diese Haltung im Gleichnis von den sogenannten anvertrauten Pfunden. Ein Mensch begibt sich auf eine Reise und vertraut sein Vermögen den drei Angestellten zu treuen Händen an. Zwei beginnen mit dem Aufgetragenen, verantwortlich zu wirtschaften. Sie konzentrieren sich ganz darauf, den Auftrag zu erfüllen. Sie mühen sich um vorzeigbare Ergebnisse. Der dritte Knecht interessiert sich nicht sonderlich für das anvertraute Vermögen. Er vertraut es, er verstaut es sicher und denkt nicht weiter darüber nach. Als ihr Herr wiederkommt und Rechenschaft über ihre Vermögensverwaltung fordert, wird deutlich, die beiden Ersten erreichen mit ihren Ergebnissen das Ziel. Vielleicht war der dritte so ein Kandidat, der den Urlaub intensiver plante als sein Leben. Auf alle Fälle erleidet er auf der ganzen Linie Schiffbruch. Und Jesus sagt damit, müht euch um sichtbare Ergebnisse bei der Verwirklichung eurer Mission. Kürzlich las ich einen Beitrag aus dem Sonntagsblatt der Schweizer Methodistenkirche, in dem ein Pfarrer behauptet, das Wachstum im Reich Gottes sei eine völlig unsichtbare und rein innerliche Angelegenheit. Für ihn ist das Reich Gottes völlig ungreifbar. Sein Schlusssatz, darum versuche ums Himmels Willen nicht das Reich Gottes in Zahlen zu fassen. Exakt dieses Desinteresse an erkennbaren Ergebnissen bei der Verwirklichung der Mission meint Paulus, wenn er mahnt, lauft so, dass ihr den Siegespreis empfangt. Warum ist für Paulus der Sport ein so geeignetes Bild für die rechte Einstellung zum Leben als Christ und als Gemeinde, um die rechte Einstellung zu verdeutlichen, die eine Gemeinde haben sollte? Es gibt nur eine einzige Antwort. Beim Sport gibt es am Ende ein klares Ergebnis, das zeigt, wer gewonnen hat und wer verloren hat. Einer geht als Erster über die Ziellinie. Die Punkte, die Tore, die Zeit sind eindeutig. Es gibt keinen Spielraum für subjektive Auslegung und Diskussion. Was wird in den Gemeinden alles rumdiskutiert, dass man sich seiner Mission entledigt? Das ist schlimm. Das ist schlimm. Das ist fatal. Gott fragt dich heute, wie ist deine Einstellung zur Gemeinde? Die Haltung jedes Schweizer Pfarrers ist, als würden Sportler nach der Qualifikation für die Olympiade sagen, ja, nachdem ich das Ticket habe, dann gehe ich mal nach China, ich lasse mal alles auf mich zukommen. Schauen wir mal, dabei sein ist alles. Jesus wie Paulus machen deutlich, die Einstellung, dabei sein ist alles, ist zu wenig im Sport und auch in der Gemeinde und im Leben als Christ. Und im Grunde genommen weißt du das ganz genau. Das sagt dir der vernünftige Menschenverstand. Gott fragt dich, wie ist deine Einstellung zur Gemeinde? Gilt für dich im Blick auf Gemeinde und Glaube das Motto, dabei sein ist alles? Bist du nur dann bereit, Ziele zu verfolgen, Ergebnisse zu erreichen, wenn es keine Mühe macht, keine Opfer fordert und nicht weiter in Unannehmlichkeiten bringt? Mit dem Beispiel des dritten Knechts im Gleichnis entlarvt Jesus diese Einstellung als einen tödlichen Virus, der dich aufs Ganze gesehen ums Leben bringt. Die Bibel mahnt, müht euch um sichtbare Ereignisse bei der Verwirklichung eurer Mission. Nun geht es mir ja bei der Predigtreihe Kirche um diese eher gemeinschaftliche, soziale Dimension des Glaubens. Die Frage ist, was bedeutet es für eine Gemeinde, wenn sie sich um sichtbare Ergebnisse bei der Verwirklichung ihrer Mission bemüht? Dazu zweitens Helft zusammen, um den Auftrag Jesu zu erfüllen. Helft zusammen, um den Auftrag Jesu zu erfüllen. Einmal kam ein Gemeindeglied zu mir. Er war Rentner. Es ging ihm im Vergleich zu den meisten anderen wirklich blendend, sehr gut, sehr gesund, viel Zeit, ein überdurchschnittliches Vermögen. Es war äußerlich eine super Situation. Leider war er sehr zurückhaltend von seiner Kraft und Zeit und seinen Finanzen der Gemeinde etwas zur Verfügung zu stellen. Einzig in den Posaunenchor, da ging er regelmäßig. Eines Tages kam er zu mir und erzählte von seiner großen Dankbarkeit im Blick auf seine Gesundheit und seine Vermögenssituation. Und dachte ich, Mensch, Kerl, könntest du auch mal was rübergeben? Und dann sagt er plötzlich, Herr Burkhardt, ich werde eine große Spende machen. Schön, sagte ich. Gespannt, was jetzt kommt, ob es jetzt 100 Euro sind. Dann sagt er, ich werde 10.000 Mark spenden. Wahnsinnig, dachte ich, es passieren tatsächlich noch Zeichen und Wunder. Dann fuhr er fort, das Geld ist von dem Posaunenchor, und zwar, es sollen für 10.000 Euro Pauken gekauft werden. Ich dachte, schade, du hast wieder nur deine eigenen Interessen im Blick. Pauken für 10.000 Euro in unserer Gemeindesituation, das ist ein Witz. Was die Gemeinde tatsächlich bewegt, was sie wirklich belastet, wo sie dringend Hilfe braucht, da hast du keine Ahnung. Und im Grunde genommen bemühst du dich auch gar nicht, da dahinter zu kommen. Dieses Desinteresse an der gemeinsamen Mission war kennzeichnend für diese ganze Gemeinde. Diese Pauken wurden gekauft. Gewiss gab es ab und zu ganz tolle Konzerte. Aber der Egoismus, der da dahinter steht, brachte so viel Streit hervor und lähmte die Gemeinde, dass sie ihren Auftrag erfüllen konnte. Solch kranke Situationen erlebte Paulus in vielen Gemeinden. Er konfrontierte sie mit der Liebe Jesu und sagte und rückte sie in den Mittelpunkt. Denn er wusste, wo die Liebe Jesu ins Spiel kommt, da reduziert sich egoistisches Verhalten. Einfach weil gilt, die Liebe sucht nicht das Ihre. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Paulus sagt damit, helft euch gegenseitig, den Auftrag Jesu zu erfüllen. Arbeitet daran, dass ihr Liebe entwickelt, Liebe zu Jesus, zu Gott, und lasst euch von dem treiben, den gemeinsamen Auftrag zu erfüllen. Vielleicht denkst du jetzt, ist der Auftrag so klar? Das ist doch jedem ein Stück selber überlassen, wie er ihn versteht. So könnte man denken. So denken mit Sicherheit sehr viele. Letzte Woche bekam ich das Ergebnis einer Studie der Theologischen Fakultät der Uni Greifswald in die Hände zum Lesen. Und darin wurde die Einstellung von Pfarrern zu Mission und Evangelisation untersucht. Wenn ich das Ergebnis recht verstehe, ich glaube, ich habe es schon recht verstanden, dann lehnt die absolut überwiegende Mehrzahl der Pfarrer und damit wohl auch der Gemeinden die aktive Weitergabe des Evangeliums ab. Das ist fatal. Denn die Bibel sagt klar und eindeutig, was der Auftrag Jesu an die Gemeinde ist. Und da gibt es nichts zu diskutieren, da gibt es nichts zu spekulieren, da gibt es nirgendwo irgendwelche Stellen in der Bibel, so lang dran herum zu funktionieren, bis man zu einem anderen Ergebnis kommt. Der Auftrag Jesu an seine Gemeinde ist in so klaren Aussagesätzen formuliert und er heißt, die Kirche hat den Auftrag, Menschen zu Jüngerinnen und Jüngern Jesu zu machen. Und die Gemeinde ist der Ort, an dem dieser Auftrag am deutlichsten in Erscheinung tritt und verwirklicht wird. Das vergessen wir immer wieder. Das ist unser Auftrag. Und es ist nicht unsere Sache, an diesem Auftrag herumzudiskutieren, sondern ihn umzusetzen. Im vergangenen Jahr kamen ein paar Mal Personen zu mir und sagten, ich möchte einen besonderen Betrag spenden. Wo braucht die Gemeinde momentan Geld? Oder sie gaben mir einen Betrag und sagten, tu das Geld dorthin,
wo es nötig ist.
Einmal bekam ich eine Mail, da schreibt jemand, wir haben in unserer Gruppenkasse Geld, das wir momentan nicht brauchen. Wohin können wir einen Teil davon tun? Und dann überweist er, ich glaube, 500 Euro an einen anderen Arbeitsbereich in der Gemeinde. Liebe Leute, das ist die Haltung und die Einstellung, für die Jesus, Paulus, das Neue Testament uns gewinnen möchte. Oder kürzlich kam jemand, dem eine Sache wichtig wurde und sagte, ich möchte eigentlich Geld spenden für diese Sache, passt das oder ist das hinderlich? In solcher Sensibilität verwirklicht sich, zu was Paulus die Gemeinde ermutigt. Niemand suche das Seine, sondern was dem anderen dient. Es geht nicht nur übers Geld, es sind auch ganz andere Dinge gefragt. Zum Jahresbeginn kamen wir mit der Verbesserung unserer Lautsprecheranlage nicht weiter. Wir steckten eigentlich richtig fest und ich muss zugeben, auch ich habe nach anderthalb Jahren, dass wir an diesem Thema rumfunktioniert haben, das Ding dann irgendwann verdrängt. Uns fehlte jemand, der bereit war, sich wirklich um dieses eigentlich mittlerweile lästige Thema zu kümmern. Wen wir fragten, der lehnte eigentlich ab, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Doch dann erklärte sich jemand bereit, von seiner Zeit und Kraft an dem Punkt etwas einzusetzen, obwohl er auch andere wichtige Aufgaben in der Gemeinde hat. Obwohl man mit dem Thema Lautsprecher im Grunde genommen nur verlieren kann. Er verteilte seine zeitlichen Ressourcen so um, dass wir, denke ich, in diesem heiklen Punkt jetzt doch noch in absehbarer Zeit weiterkommen. Oder genau dasselbe passierte an einem ganz anderen wichtigen Punkt noch einmal, wo Leute ihre persönliche Zeit und Kraft so umsortierten, dass wir im Blick auf ein wichtiges Thema, wo wir momentan eine Lücke hatten, zu einem Ergebnis kommen. Das ist für mich überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Sie alle hätten sagen können, naja, das ist nicht meine Baustelle, ich habe meine Arbeitsbereiche. Zu was soll ich mich da engagieren? Sollen die anderen, die in dem Arbeitsbereich sind, sich ein wenig mehr anstrengen? Ich habe genug zu tun. Aber sie handelten nach dem Motto, helfen wir zusammen, den Auftrag Jesu zu erfüllen. Und diese Beispiele zeigen uns ein Verhalten, durch das der Virus von Egoismus und Gleichgültigkeit, der auch in Gruppen und Kreisen einer Gemeinde herrschen kann, keine Chance hat, uns als Gemeinde an der Verwirklichung unseres Auftrags zu hindern. Nur so konnte es gelingen, dass wir im vergangenen Jahr tatsächlich unseren Kinder- und Jugendbereich jetzt so vollends aufbauen konnten, dass unser Zeltlager läuft und dass wir sagen können, okay, wir gehen in ein neues Gemeindearbeitsjahr, aber hier hat es Themen, die konnten wir abhaken. Die Beispiele zeigen, wie Wirklichkeit wird, wozu Paulus mahnt, einer trage des anderen was, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und darum helfen wir zusammen, um den Auftrag Jesu zu erfüllen. Ich weiß, dass das eine hohe Anforderung ist und vielleicht gibt es auch Fragen, muss ich mir den Schuh anziehen? Ist dieses Gemeindeverständnis, die Predigtreihe handelt vom Gemeindeverständnis, ist das nicht übertrieben? Darum geht es im letzten Punkt. Begreife, Gottes Vision für seine Menschen ist das Team. Gottes Vision für seine Menschen ist das Team. In der Schule, eigentlich in jeder Klasse und bei jedem Sportlehrer, war so die Lieblingssportart, oft zum Leidwesen der Lehrer, der Fußball. Die Krux beim Fußballspielen war eigentlich nur, es gab immer so ein paar Stars, die im Fußballverein waren. Und wenn wir kickten, mussten wir ihre Allüren aushalten. Es kam vor, dass unsere Mannschaft siegte, aber diese Stars total wütend und unzufrieden in den Umkleidekabinen liefen, weil sie vielleicht keinen Treffer erzielt hatten oder was weiß ich, was sie gestört hat. Und wir andere standen da wie begossene Pudel und überlegen, was haben wir jetzt wieder falsch gemacht? Zum echten Problem wurde dieses Verhalten bei Schulturnieren. wenn ein oder zwei dabei waren, die im Grunde genommen an einer guten Mannschaftsleistung gar nicht interessiert waren, sondern nur ihre eigene Selbstdarstellung im Blick hatten. So war ein Sieg fast unmöglich. Dagegen hatten wir keine Stars im Team, mussten wir da nicht Rücksicht nehmen, begannen wir uns gegenseitig zu ergänzen, zu helfen, konnten wir große Power entwickeln, über uns hinauswachsen und auch mal siegen. Wilhelm Busch, der bekannte Evangelist, sagte einmal salopp, aber für mich sehr, sehr treffend: Als Einzelwanderer kommst du nicht in den Himmel. Das ist pure Wahrheit. Als Einzelwanderer kommst du nicht in den Himmel. Damit meint er, der Mensch ist zur Gemeinschaft bestimmt. Nur in der Bereitschaft zu gemeinsamem Leben kannst du Gottes Bestimmung für dich erfüllen. Dass Gott Einzelnen verschiedene Gaben zuteilt, ist nicht Willkür, Zufall oder Planlosigkeit, sondern Ausdruck dafür, der Mensch ist von Gott zur Gemeinschaft bestimmt. Grundsätzlich steht über jedem Leben, und das ist völlig unabhängig, ob du in einer Ehe lebst oder ob du allein lebst, über jedem Leben steht, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Als einzelne Menschen sind wir unvollkommen. Erst die Gemeinschaft macht uns zu etwas Ganzem. Und darum ist Teil der Vision Gottes für seine Gemeinde der Teamgedanke. Gott will, dass Einzelne mit ihren verschiedenen Begabungen zusammen die Mission verwirklichen, die Gott für sie bestimmt hat. Jesus verwirklicht oder gestaltet diesen Teamgedanken mit seinem Jüngerkreis. Jesus beruft sich keine Stars. Aber wie diese Leute Teamgeist entwickelten und begannen, sich in ihrer Unterschiedlichkeit gegenseitig zu ergänzen, wuchsen ihnen ungeahnte Kräfte. Und heute können wir sagen, sie haben die Welt nachhaltig verändert. Wir haben schon öfter in unserer Predigtreihe Kirche bemerkt, die Erfüllung der großen Verheißungen Jesu setzt den Willen zur Gemeinschaft voraus. Zum Beispiel, wenn Jesus sagt, wenn zwei unter euch eins werden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren. Das Wunder ist die Kraft der geistlichen Gemeinschaft. Einmal kommen Jesus und seine Freunde nach einem anstrengenden Marsch ins Gasthaus. Jeder möchte ausruhen, aber im Grunde genommen weiß auch jeder, zur Bequemlichkeit ist notwendig, dass jetzt einer einige Handgriffe tut. Alle zieren sich, dann nimmt Jesus die Waschschüssel, wäscht einem nach dem anderen die Füße und dann sagt er, wenn ich nun, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Die Bereitschaft zum Dienen ist eine Voraussetzung, dass sich aus Einzelnen ein Team bildet. Paulus ist dieser Teamgedanke so wichtig, dass er für diesen Abschnitt seiner Lehre, seiner biblischen Lehre, ein Gleichnis entwickelt vom Leib und den Gliedern und sagt, denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, so sind wir durch einen Geist zu einem Leib getauft. Das Auge kann nicht sagen zu der Hand, ich brauche dich nicht. Oder auch das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Wenn ein Glied leidet, so leiden alle. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle. In dem Maß, wie wir unsere Bestimmung zur Gemeinschaft klar von der Bibel her verstehen, werden wir die Mission verwirklichen, die Gott uns zugedacht hat. Und darum begreife, Gottes Vision für seine Menschen ist das Team. Die Christen müssten erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Die Christen müssen erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. So sagte der Philosoph Friedrich Nietzsche. Unsere Gemeinde trägt den Namen Erlöserkirche. spürt man uns ab, dass Christus uns als Gemeinde erlöst hat. Viele Gemeinden wirken unerlöst, unglücklich, befangen. Das äußert sich an Verhaltensweisen, die sie wie Krankheiten negativ bestimmen. Fehlendes Vertrauen, Misstrauen, Angst vor Konflikten, Unverbindlichkeit, Ablehnung von Verantwortung und schließlich ein Desinteresse an Ergebnissen bei der Verwirklichung ihrer Mission. In den letzten 3 Predigten habe ich gezeigt, wie Gottes Virenschutz für die Gemeinde aussieht. Erstens, einfach vertrauen. Das ist die Grundbotschaft, die Jesus uns lehrt. Einfach vertrauen. Zweitens, Meinungsverschiedenheiten offen austragen. Drittens, geschlossen hinter Entscheidungen stehen. Viertens, sich gegenseitig in die Verantwortung nehmen. Und Thema heute ist, sich um Ergebnisse bei der Verwirklichung des gemeinsamen Auftrags bemühen. Ich finde es interessant. Unser Kirchenvater Wesley hat diese Dinge alles als nicht eingesetzte Gnadenmittel verstanden, weil er gewusst hat, wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert das Eigentliche nicht. Ich bin dankbar, dass ich erkennen kann, wir erleben etwas von dieser Erlösung und auch sehr viel Kraft und Segen, den Gott dadurch unter uns freisetzt. Ihr kennt die Geschichte, da kommt ein junger Mann zu Jesus und fragt, Meister, was soll ich Gutes tun, dass ich ewiges Leben habe? Jesus verweist ihn auf die 10 Gebote und die Nächstenliebe und da sagt der Junge, das habe ich alles getan, was soll ich jetzt noch tun? Was fehlt mir noch? Und Jesus spürt, der interessiert sich wirklich und er rät ihm, willst du vollkommen sein? So geh hin, verkaufe, was du hast, gib's dem Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Jesus möchte, dass der Junge begreift, Gottes Vision für die Menschen ist das Team, in dem man sich gegenseitig mit unterschiedlichen Gaben, und du hast ja Gaben, ergänzt. Er möchte, dass er begreift, wir müssen zusammenhelfen, dass wir Gottes Mission in dieser Welt erfüllen, indem wir unsere Ressourcen in den Dienst der Gemeinschaft stellen. Und wir müssen uns so um sichtbare Ergebnisse bei der Verwirklichung unserer Mission bemühen. Das Reich Gottes, das ist ein Licht, das man sieht und nicht irgendwas Unverborgenes. Die Bibel sagt, als dieser junge Mann dieses Wort hörte, ging er betrübt, denn er hatte viele Güter. Die Traurigkeit und die Lähmung dieses jungen Mannes ist ein Bild für viele Christen und Gemeinden. Sie können sich nicht entschließen, den Schritt zu tun, von dem sie im Grunde genommen genau wissen, dass er richtig ist. Den Schritt, den sie vielleicht am grünen Tisch durchaus für richtig halten, aber den dann zu tun und umzusetzen, weil sie Angst haben vor den damit verbundenen Anstrengungen und Kosten. Vielleicht ist das auch deine Situation, warum du dich bisher nicht stärker der Gemeinde angeschlossen hast. Oder du denkst, etwas müde am Ende des Gemeindearbeitsjahres, war mein Einsatz nicht vielleicht doch zu hoch? Vielleicht hast du tatsächlich die Umkehrung unseres aktuellen SSS praktiziert und hast Urlaub und viel Persönliches zurückgestellt. Jetzt überlegst du dir, habe ich nicht doch aufs falsche Pferd gesetzt? Wie Jesus mit diesem jungen Mann spricht, kommen seinem Freund Petrus solche Gedanken und er sagt ganz frustriert, Herr Jesus, siehe, wir haben alles verlassen, wir sind dir nachgefolgt, was wird uns dafür gegeben? Und Jesus sagt, und wenn das auch deine Gedanken sind, dann möchte ich dir das heute als Gottes Wort an dich zusprechen. Jesus sagt, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder oder Äcker verlässt um des Reiches Gottes willen, der es nicht vielfach wieder empfange in dieser Zeit und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Daran wollen wir festhalten. So wollen wir in die Sommerpause gehen und dann im Herbst wieder miteinander weitermachen. Ich möchte mit uns beten. Treuer und barmherziger Gott, du Schöpfer unseres Lebens, hab Dank, dass du unser Schöpfer bist. Und hab Dank, dass du in deinem Sohn Jesus Christus uns eine Vorstellung gegeben hast, wie wir mit dem Recht umgehen können, was du uns anvertraut hast an Gaben und Gütern, was du als Schöpfer in uns angelegt hast. Herr Jesus, du kennst unsere Gleichgültigkeit. Unsere Gleichgültigkeit vielleicht gegenüber unserer Bestimmung, die wir ahnen oder die wir vielleicht sogar genau wissen. Herr, du weißt um Bequemlichkeit oder Trägheit. Herr, du kennst uns auch dort, wo wir selbstbezogen oder egoistisch sind. Herr, und dann siehst du aber auch, und das berührt mich unglaublich, wie sich doch auch viele einsetzen und ich denke oft über ihre Kräfte sich dir zur Verfügung stellen, auch in dem jetzt zu Ende gehenden Gemeindearbeitsjahr. Herr, ich möchte dich ganz herzlich bitten, dass du ihnen den Glauben vergewisserst und die Gewissheit, dass all dieser Einsatz nicht umsonst ist. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, schenk du uns den Geist deiner Liebe, die nicht das ihre sucht, dass wir immer mehr wegkommen von der Selbstzentriertheit, uns dir hingeben und uns von dir senden lassen können. Herr, wenn wir jetzt miteinander Abendmahl feiern, dann möchte ich dich bitten, dass du uns stärkst, dass du uns deiner Gegenwart und deiner Vergebung, dass du sie uns vergewisserst und dass du uns neue Wegzehrung und neue Sendung mit auf unseren Weg gibst. Amen. Komm,